Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix.
Kafkas Prozess als Handschrift. Roland Reuß, Herausgeber der historisch-kritischen Franz-Kafka-Ausgabe, im Gespräch mit Julian Döpp.
Wie sind Sie denn persönlich zu diesem Projekt dieser Franz-Kafka-Ausgabe gelangt?
Naja, indem man verschiedene Manuskripte Kafkas gesehen hat, wie Kafka arbeitet, was er für Konzepte entwickelt hat, um mit seiner Hand auf dem Papier literarische Vorstellungen zu entwickeln. Man konnte das ja in den 70er, 80er Jahren, als ich anfing zu studieren, nur durch Reproduktion einzelner Seiten in den Büchern von anderen Forschern nachschauen. Aber das war für mich eigentlich schon so interessant, zu sehen, wie stark die Handschrift Kafkas in ihrer ja sehr charakteristischen äußeren Anmutung auf mich gewirkt hat, dass ich gedacht habe, ich muss mich da auch ein bisschen auf die Fährte setzen und schauen, was man eigentlich da noch alles sehen kann. Das war damals nicht so einfach, weil die Sachen mehr oder weniger weggeschlossen waren in Oxford. Mhm. Und als Student konnte man sich das nicht leisten, dahin fahren. Das ging dann erst später wesentlich besser und auch zu dem Zeitpunkt wäre es gar nicht so ohne weiteres möglich gewesen, diese Handschriften im Original sich anzugucken, weil es gab sowas wie eine Art von Türhüter, der vor diese Handschriften gesetzt war und solange wie andere Ausgaben damit beschäftigt waren, Kafka zu edieren, war es eigentlich unmöglich, dann dort in dem Sinne, den ich mir vorstellte, an diese Handschriften heranzutreten.
Das heißt, das Ansehen dieser Handschrift hat für Sie von Anfang an dem Text, den Sie wahrscheinlich ja schon vorher kannten, dem Sie irgendwann begegnet sind, etwas hinzugefügt?
Ja, vor allen Dingen natürlich eine gewisse Grundskepsis, gerade was den mir bekannten Text anlangte. Denn man macht sich das nicht so richtig klar. Circa 3/4 des Nachlasses von Kafka ist überhaupt nur in diesen Handschriften überliefert. Und das, was wir kennen, die großen sogenannten Romane, der Prozess, das Schloss, der Verschollene, früher auch Amerika-Roman genannt, sind alles Handschriften, die Max Brod, der Freund und spätere Herausgeber, auch Nachlassverwalter von Kafka, in den 20er, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre und dann nach dem Krieg redaktionell überhaupt erst in so eine Romanform gegossen hat, die es dann dem normalen Leser in Anführungszeichen gestattete, sich mit Kafka überhaupt zu befreunden. Das kann man von heute aus gesehen nicht wirklich kritisieren, weil es war für viele Personen die einzige Möglichkeit überhaupt, sich mit Kafka auseinanderzusetzen. Es war außerdem eben extrem wichtig, dass auch die breitere literarische Öffentlichkeit, also jetzt nicht nur die, die dann auch wirklich auf jedes Komma achtete, sondern die mit allgemeinen Vorstellungen von Kafka sich konfrontiert sah, dass die sich damit beschäftigen konnte. Und dazu waren diese popularisierenden, redaktionell überarbeitenden Ausgaben eigentlich erstmal sehr wichtig.
Kommen wir gleich mal zum Prozess. Was, soweit sich das aus den vorhandenen Zeugnissen ableiten lässt, würden Sie denn sagen, erzählt der Prozess?
Ja, das ist die letzten 60, 70 Jahre die Leute in Atem haltende Frage. Ich habe dazu ganz spezielle Vorstellungen. Ich kann versuchen, die zu erläutern, aber das muss ja jetzt nicht so sein, dass man dann sagt, das müssen alle anderen dann auch übernehmen, sondern ich würde eben sagen, zunächst mal geht es darum, einen ganz bestimmten Charakter zu zeigen, und zwar eben, wie er sich in der Sprache artikuliert. Die gängigen und früher auch immer wieder ins Feld geführten Vorstellungen, dass Josef K. ein unschuldiges Opfer ist, der jetzt ohne, dass er irgendetwas dafür kann, in eine Situation kommt, bei der er in den Mühlen einer Gesetzesmaschinerie sich verfängt. Diese Vorstellung macht es sich ganz deutlich zu einfach. Kafka hat auch, um das zu unterlaufen, an sehr vielen verschiedenen Stellen immer wieder Fußangeln eingebaut, damit diese Vorstellung nicht einfach so einrasten kann. Die meines Erachtens instruktivste Passage innerhalb dieses Entwurfes ist ein doch sich über fast 14 handschriftliche Seiten hinziehende Erzähleinheit, die er mit Der Prügler überschrieben hat. Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, dass K. in seinem Büro, als er abends nach Hause gehen will, in eine Situation verwickelt wird, bei der er selber zunächst mal durch Neugierde angezogen zwei Personen helfen will, zwei Büroangestellten niederen Ranges, die von einem ja in richtig so sadomasochistischen Ausstaffierung bekleideten Mann geschlagen werden. Wenn man die Strategie seiner Intervention dann sich anschaut, dann merkt man, dass er eben extrem feige ist und dass er in dem Augenblick, wo er merkt, dass er seine ja erste Intuition zu helfen nicht so richtig realisieren kann, er dann sehr schnell auch dazu greift, dass er die beiden Leute, die eigentlich die Opfer sind, dann auch schlägt. Man merkt dann, dass es ihm eigentlich viel wichtiger ist, kein Aufsehen zu erregen und dass er eigentlich auch gewillt ist, dann zur Gewalt zu greifen, wenn die Leute halt trotzdem Aufsehen erregen, also wenn sie laut werden. Dann greift er selber zur Gewalt und assoziiert sich dadurch natürlich mit dem Prügler. Man kann sagen, der Prügler ist in gewisser Hinsicht eine Art von Repräsentant dessen, was in Josef K. ohne dies angelegt ist. Und es ist nur eine manifeste Projektion, die selber eine körperliche Gestalt gewinnt. Dieses Kapitel ist tatsächlich eben ganz extrem wichtig, weil es auch so eine Art von Grundkonstellation zeigt, weil der Text beginnt, und das ist eine ganz interessante Passage, die weist eben schon gleich eingangs was ganz was Interessantes auf in der Handschrift, nämlich eine Unentschiedenheit, bei der Brod dann gezwungen war, der erste Editor, diesen gordischen Knoten, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, was gilt, zu durchschlagen. In der ersten Schicht der Handschrift heißt es dort, als K. an einem der nächsten Abende durch den Korridor ging, der sein Büro von der Haupttreppe trennte. So beginnt dieses Kapitel. Dann hat Kafka das Wort durch gestrichen und hat auch das Wort ging gestrichen und hat oben drüber geschrieben passierte. Als K. an einem der nächsten Abende den Korridor passierte. Und dann hat er aber, weil er damit auch unzufrieden war, in einem nächsten Schritt auch das Wort passierte nochmal gestrichen, aber kein weiteres Wort mehr an dessen Stelle gesetzt, sodass jetzt dieser Text, oder man muss sagen, dieser Entwurf, weil an dem Punkt hat er noch keinen Textcharakter, in einer Offenheit verharrt, die der Autor zu dem Zeitpunkt, als er aufhörte, an diesem Kapitel zu schreiben, nicht geschlossen hat. Wenn Brod jetzt diesen Roman herausgibt, dann sind solche Stellen natürlich absolutes Desaster, weil was soll ich jetzt dem Leser an dieser Stelle sagen? Also hat Brod entschieden, man kann es bei uns sehen, es ist eine andere Schrift dann transkribiert, dass man sieht, es ist von Brod. Brod hat einfach entschieden, es heißt dann im Endeffekt passierte. Und
willkürlich.
Mehr oder weniger willkürlich. Also eben, er hat den gordischen Knoten einfach durchschlagen. Er hat ihn nicht aufgelöst, er hat ihn einfach durchschlagen, indem er das gesetzt hat. Das Interessante an dieser Stelle ist natürlich, dass man sich fragen muss, was Kafka eigentlich dazu bewogen hat, hier so zu schwanken. Also für die Interpretation von Handschriften, von neueren Dichtern, die alle eigenhändige Handschriften sind, ist es ja immer auch von Interesse zu erfahren, an welchen Stellen ein Schriftsteller sozusagen sich im Unklaren war, wann er gezweifelt hat. Also Zweifel ist ja nicht weniger wert als Gewissheit, sondern eben Zweifel wiegt ganz genauso als Befund. Und ergo muss man eigentlich auch versuchen, das darzustellen. Das Interessante an dieser Stelle ist, worauf die Forschung eigentlich nie richtig sich eingelassen hat, ist, die Formulierung, die Kafka hier wählt, ist sowieso schon sehr seltsam. Weil wenn man sich bedenkt, dass ein Korridor, ja, also es gab es ja polnischer Korridor auch in der deutschen Geschichte, ja, Korridor ist ja dazu da, um zwei getrennte Bereiche zu verbinden. Dass Kafka jetzt hier sagt, er passierte oder ging durch den Korridor, der sein Büro von der Haupttreppe trennte, dann kann man natürlich sofort die Frage stellen, wie kommt er eigentlich zu so einer unsinnigen Formulierung, dass ein Korridor das Büro von der Haupttreppe trennt. Aber auf der Ebene dessen, und so haben Sie ja mich am Anfang gefragt, worum geht es da in dem Text? Ist es ein unglaublich symbolischer Ort? Das Büro ist die Stelle, wo er angelangt ist im Rahmen sozusagen seiner Karrierezüge. Und der Korridor geht an die Stelle, wo die Karriere sozusagen rauf und runter geht. Das ist die Treppe. Ja? Das ist sozusagen der Schritt nach oben, der Schritt nach unten. Und der ist abgeschnitten. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einer Person zu tun, deren berufliche Karriere an einen bestimmten Endpunkt gelangt ist. Und jetzt kriegt sie sowas wie paranoide Vorstellungen und natürlich auch ein Grundressentiment gegenüber allen Personen, die in der Leiter auf der Haupttreppe ein bisschen weiter oben stehen als sie. Und natürlich auch das Bedürfnis, Leute, die weiter unten stehen, so wie etwa die beiden, die in dieser sogenannten Rumpelkammer dort versammelt sind, dann mit Füßen zu treten und gegen sie auch Gewalt auszuüben. Das heißt, ich würde mich sehr wundern, wenn wir es bei diesem Text mit einem Text zu tun haben, der jetzt einen Unschuldigen in Verfolgtsein von äußeren Instanzen oder so zu tun hätte. Eigentlich ist es mehr ein Text, der die Verlogenheit eines bestimmten Bewusstseins darstellt, bei dem die Strafe sozusagen darin besteht, dass dieses Bewusstsein, diese Verfolgung sich selber zuzieht. In dem ersten, in den Ausgaben immer als Anfangskapitel geschilderten Kapitel, jemand musste Josef K. verleumdet haben, haben wir ja bereits schon diese eigentümliche Struktur, dass die Sprache, die gesprochen wird, über das Bewusstsein, welches sie gebraucht, ja Informationen gibt, die im Rücken des Redenden liegen. Der Satz lautet, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Am Anfang stand da, war er eines Morgens gefangen. Schon nur diese kleine Änderung ist ein qualitativer Sprung. Ja, war er eines Morgens gefangen und wurde er eines Morgens verhaftet. Das Interessante an diesem Satz, was man meist übersieht, weil man sich sofort auf diese Opferrolle konzentriert, ist, dass dieser Satz ja selber etwas macht, was in ihm ausgesprochen wird von jemand anderem. Denn Sie können aus dem Umstand, dass Sie morgens aufwachen und es stehen zwei Leute an Ihrem Bett, können Sie alles Mögliche schließen. Aber dass Sie schließen, dass jemand dafür verantwortlich ist und Sie verleumdet hat, das ist dem Sprechakt nach selber sowas wie eine Verleumdung. Sie unterstellen irgendjemand, dass er Sie angezeigt hat. Wie kommt der da drauf überhaupt? Ja, wie kommt man überhaupt darauf, das so darzustellen? Indem Sie zeigen, dass das, was eigentlich vorgeworfen wird, dass jemand Ihnen gemacht hat, ja, nämlich Sie verleumdet, das machen Sie selber, indem Sie das jetzt hier tun. Das heißt, es gibt hier eine Art von Unentschiedenheit in der Darstellung von Täter- und Opferrolle. Überhaupt diese Vorstellung, dass man hier Gut und Böse oder Täter und Opfer so ohne weiteres sondern kann, das konnte man zu Zeiten des Existenzialismus, als Sartre Kafka gelesen hat, also konnte man das vielleicht noch behaupten. Aber das waren alles schon mehr oder weniger Interpretationsprojektion, ja, um Kafka dienstbar zu machen für bestimmte Zwecke. Hier haben wir es eigentlich ganz klar mit einer Position zu tun, die zeigt, dass diejenigen, die sich eben am schlimmsten beklagen, dass sie die Opfer sind, selber eben auch immer mitwirken an dem, worin sie verstrickt sind. Und das scheint mir auch für die Technik dieser Entwurfshandschrift ein ganz zentraler Aspekt zu sein.
Ein Psychogramm sozusagen in gewisser Art und Weise?
Ja, also wenn man so redet, redet man immer entmaterialisiert, wenn man sagt Psychogramm, weil wir in unserer abendländischen Vorstellung die Psyche immer vom Körper trennen. Ich glaube, es ist hier alles insofern ein bisschen materialbehafteter, als diese Verlogenheit ja immer eine Verlogenheit in der Sprache ist. Das heißt, es geht nicht nur über eine Introspektion. Kafka war ja gegenüber Psychologie extrem skeptisch. Es gibt diese berühmte Aufzeichnung, die dann später Celan in Frankfurt September, ein Gedicht, was auf der Buchmesse 67 entstanden ist, ja auch zitiert, nämlich zum letzten Mal Psychologie als ein Schlussstrich ja, gegenüber dieser Form von Introspektion. Er war sehr skeptisch, ob jemand eigentlich das Innere so ohne weiteres analysieren kann, ohne darauf zu achten, dass es sich eigentlich immer in der Sprache manifestiert. Und die Sprache ist, ob das jetzt gesprochene Sprache ist, da ist sie an den Laut materiell gebunden, oder ob das geschriebene Sprache ist, dann ist sie an die Schrift gebunden, immer auch ein materielles Phänomen. Mhm. Und eigentlich geht es mehr um die Frage einer immanenten Sprachkritik, die die Verlogenheit auch von Sprache, die sozusagen die strategische Indienstnahme von Sprache, kritisiert. Wenn ich sage Verlogenheit, dann hört sich das auch wieder komisch an, so wie wenn damit was Abwertendes gemeint ist. Das ist natürlich klar, man sagt dann, jemand ist dann verlogen, wenn ich die Wahrheit sage. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, Kafka hat es ja auch gesagt, Literatur ist Lüge, dann ist es aber in Wahrheit auch ein sehr optimistisches Programm, weil er immerhin noch der Meinung ist, dass man weiß, was die Wahrheit ist. Sonst können sie nicht lügen.
Weil er sich ja auch was davon erhofft, das niederzuschreiben.
Natürlich, ja. Und zwar auch Sachen eben über sich selber rauszukriegen. Und das geht eben gerade nicht durch Introspektion, sondern das geht, indem man sich bestimmten Prozessen überlässt, die an der Sprache dann zeigen, was überhaupt in einem war. Vorher wusste man das gar nicht. Also die erste emphatische Schreiberfahrung, die Kafka immer versucht hat, wieder einzuholen, war die 1912, als er das Urteil niederschrieb. Da gab es keinen Plan. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man sich das mal klar macht. Es gibt so die Häuslersbauer unter den Autoren, die machen vorher erstmal einen Plan. Also Goethe, Dichtung und Wahrheit gibt es einen ausgearbeiteten Plan. Oder Thomas Mann, der sowas baut wie ein Haus mit einzelnen Zimmern und dann geht man von einem Zimmer ins andere und vorher weiß man im Wesentlichen schon, worauf es hinauskommt. Kafka wollte von Anfang an nicht so schreiben, sondern er wollte sich öffnen auf einen bestimmten inspirativen Akt hin. Und dann hat er sich hingesetzt und hat angefangen zu schreiben. Er wusste aber nicht, wo das dann hingeht mit seinem Schreiben.
Ja. Also eine Externalisierung in gewisser Weise, eine Materialisierung, die wir dankenswerterweise dann durch die Faksimiles ja auch, der wir uns nähern können. Der Prozess nimmt da ja aber doch eine besondere Stellung ein, soweit ich das richtig verstehe, weil Kafka ja hier doch versucht hat, Anfang und Ende parallel niederzuschreiben. Ja. Was war das denn für ein Projekt?
Ja, also wenn wir eben über diese drei großen Romanentwürfe von Kafka sprechen, also über den Verschollenen, über den Prozess und das Schloss, dann haben wir genau die Stellung des Prozesses als den Versuch, mit bestimmten Aporien, mit denen er vorher zu tun hatte, klarzukommen. Er hat, weil das damals und auch heute noch die Gattung ist, in der man dann im Endeffekt Ruhm gewinnt, ja, der Roman, hat er ab einem bestimmten Zeitpunkt den Entschluss gefasst, einen Roman zu schreiben. Das war beim Verschollenen. Auch wieder so, dass es vom Verschollenen im Grunde gar keinen Plan gibt, keinen Masterplan, wo geht es hin? Das verläuft sich ja auch am Ende wieder. Das heißt, diese ganzen Entwürfe runden sich am Ende nicht ab. Im Unterschied zu etwa so einer Erzählung, das Urteil, bei der man dann verblüfft ist, weil man kann sich gar nicht anders vorstellen, dass sie so läuft, wie sie läuft, obwohl dazu überhaupt gar kein Bauplan oder so vorher da war. Es gibt keine Struktur, die vorher transparent war oder so. Das entwickelt sich im Schreiben. Und es war ihm irgendwie unangenehm, dass er beim Verschollenen eigentlich immer weiter ins Blaue schrieb und es hörte und hörte nicht auf. Sind lauter Episoden, man kann an die Episoden noch weitere dranhängen, man kann auch welche noch dazwischen setzen, weil eben nicht so eine Konsequenzlogik da ist. Ja, es gibt zwar Etappen, aber diese Etappen sind nicht im Sinne einer kausalen Logik oder so, sondern sie entfalten sich eher so, wie man halt in seinem Traum noch was Neues einbaut und nochmal was Neues einbaut. Und weil der Druck, vielleicht durch Felice Bauer, vielleicht durch Max Brod, seine Verlobte, so groß war, doch jetzt was Größeres, Abgeschlossenes zu produzieren, hat er gesagt, ja, jetzt versuche ich mal, mich selber auszutricksen. Ich weiß zwar noch nicht so genau, was dann ich im Einzelnen in einem Text entwickeln werde, aber vielleicht ist es klug, wenn ich parallel in ein zweites Heft zu dem Anfang, wenn ich anfange zu schreiben, parallel schon sowas konzipiere wie das Ende meines Textes, dann weiß ich wenigstens, wo ich dann am Schluss enden werde. Das ist als Trick nicht erfolgreich gewesen, denn er hat dann zwar das Ende zurückgestaut, wenn man so sieht, den Schreibstrom durch so ein Stauwehr einfach zurückgeschraubt, aber dadurch sind die Wellen dann zwischen Anfang und Ende halt immer höher und immer höher geschlagen und es gab gar keine Möglichkeit, dem zu entrinnen. Das heißt, wir haben jetzt eine Menge Kapitelentwürfe zwischen diesem am Anfang notierten Text und dem gleichzeitig notierten Ende, die allesamt jetzt genau dasselbe Problem haben wie beim Verschollenen, nur dass es sozusagen jetzt in der Mitte eigentlich immer abgründiger wird und nicht am Ende. Und deswegen hat er dann in dem dritten Romanprojekt, was er hatte, eben in das Schloss, hat er wieder genauso geschrieben wie beim Verschollenen, hat sich eigentlich diesen Trick überhaupt nicht mehr zu eigen gemacht, sondern hat gesagt, ich muss einfach so schreiben, wie ich schreibe. Und diese künstliche Veranstaltung, ein Ende zu schreiben, obwohl ich da noch gar nicht bin, ja, die hat er nicht mehr angewendet.
Was lässt sich denn tatsächlich jetzt auch rein materiell über diesen Arbeitsprozess, zum Beispiel auch über den Schreibrhythmus, sagen, schon wann die einzelnen Teile, Seiten, Sätze entstanden sind, ist ja offenbar gar nicht so leicht zu bestimmen.
Ja, da muss man wissen, dass die ersten Notizen, die Kafka gemacht hat, und das waren zum Teil eben sehr inspirierte längere Einheiten, die er schrieb, in sogenannte Quarthefte. Diese Quarthefte sind relativ groß, also fast DIN A4 groß. Und er hat zum Teil 4, 5, 6 Seiten pro Tag geschrieben. Dann war es natürlich so, dass er nicht für jedes Kapitel ein neues Quartheft angefangen hat, sondern wenn er ein neues Kapitel geschrieben hat, ging das dann halt mitten im Quartheft los. In der Regel abgetrennt durch einen waagrechten Strich. Er hat am Anfang eben mindestens 2 Hefte parallel beschrieben, nämlich das erste Heft, Jemand muss Josef K. verleumdet haben, das keinen Titel hat, also der Titel ist nicht überliefert. Ja? Also in den Ausgaben etwa vom Brot steht dann K.s Verhaftung oder die Verhaftung oder so, das steht nicht bei Kafka geschrieben. Nachdem er also anfängt, 1, 2, 3 Hefte parallel zu beschreiben, irgendwann mal, und das sind dann so an die 450 Seiten gewesen, hat ihm gedämmert, dass er jetzt auch nochmal richtig darüber nachdenken muss, wie es sich eigentlich mit der Struktur dieses Textes verhalten könnte, falls er diesen Text dann irgendwann mal in eine Druckerei oder zu einem Verlag gibt. Und dann passiert was sehr Eigentümliches. Er reißt die Hefte alle auseinander. Dazu muss man wissen, dass die reine Sequenz von Papier in einem Heft ja schon sowas wie eine Reihenfolge festlegt. Dann kann ich sagen, das Kapitel ist vor dem geschrieben worden und jedes Kapitel ist nach ihm geschrieben worden und so weiter. Er hat jetzt die Hefte auseinandergerissen, hat die einzelnen Kapitel auch aus dem Heft herausgerissen und sie auf einzelne Stapel gelegt. Dabei, und das kann man sehr gut eben erkennen in unserer Ausgabe, dabei hat er eben auch was ganz Naheliegendes gemacht, aber was auch irgendwo zwanghaft ist. Ja. Er hat nämlich dort, wo etwa ein Kapitel in der Mitte der Seite aufhörte und ein neues Kapitel dann jenseits der Mitte der Seite anfing, hat man natürlich das Problem, wo legt man jetzt diese Seite hin? Lege ich die auf den Stapel 1 oder lege ich ihn auf Stapel 2? Dann hat er immer entweder das Ende des vorhergehende Kapitels durchgestrichen und hat nochmal auf ein separates Blatt das abgeschrieben und hat es dann zu dem vorhergehenden Kapitel dazugelegt oder umgekehrt. Er hat den Anfang des neuen Kapitels durchgestrichen und hat den abgeschrieben und den zum neuen Kapitel dazu. Sodass glasklar erkennbar ist an den überlieferten Materialien, dass die Reihenfolge zu dem Zeitpunkt, als er das macht, völlig disponibel war. Man macht es ja nur deshalb, weil man absolut nicht will, dass die vorhergehende in den Heften festliegende Reihenfolge gilt.
Reihenfolge der Kapitel.
Reihenfolge der Kapitel, ja. Aus diesem Grund ist immer in der Kafka-Forschung die Frage der Kapitelfolge im Prozess debattiert worden. Das ist eine Frage, die, wenn man jetzt so mit Kant reden würde, eigentlich vor einer transzendentalen Wende, ja, in dieser Editionsfrage eigentlich überhaupt sich nur stellen kann. Weil in dem Augenblick, wenn Sie begriffen haben, dass der Status der Manuskripte der ist, dass gerade versucht wird, ihre Reihenfolge festzulegen, dann können Sie nicht als Editor so tun, wie wenn die einfach gegeben ist. Deswegen gab es endlose Debatten über eine jetzt zu rekonstruierende Reihenfolge, die können per Definition nicht beantwortet werden, weil das ist gar nicht die Aufgabe. Man hat sich dabei dann in der Regel damit beholfen, dass man versucht hat, in der Handlungsstruktur des Textes sowas wie Zeitabfolgen zu rekonstruieren. Bedauerlicherweise hat Kafka, als er geschrieben hat, auf solche Fragen überhaupt gar keinen Wert gelegt. Mhm. Das heißt, sie kommen in Situationen, wo sie sagen, das Kapitel kann nicht vor dem gestanden haben, weil normalerweise ist Frühling vor dem Sommer.
Ja.
Ja? Dann ordnen sie das so an, dass Frühling vor dem Sommer kommt, aber dann haben sie wieder eine andere Kausalkette, die das unterläuft. Also in dem einen Ding, wo Frühling ist, hat er sich ein Bein gebrochen und in dem Sommerkapitel wird erzählt, dass gerade dieser Beinbruch stattfindet. Also das jetzt, ich übertreibe ein bisschen, ja, aber Sie können daran erkennen, dass diese Redaktion für ein Schlussprodukt überhaupt noch gar nicht stattgefunden hat, mhm, sondern wir sind jetzt in dem Zeitpunkt, in dem er das auseinandernimmt, eigentlich an der Stelle, wo überhaupt erst sowas wie eine Textgestalt versucht werden soll, hinzubekommen. Ja, ich habe die noch gar nicht. Deswegen legen wir auch einen gewissen Wert drauf, dass man das terminologisch auseinanderhält. Wir reden von einer Entwurfshandschrift auf der einen Seite, das haben wir hier vorliegen, in allen drei Fällen der Romane von Kafka, und einem Text. Der Text setzt voraus, dass das, was geschrieben steht, eine lineare Sequenz mehr oder weniger hat und dass das sozusagen nicht austauschbar ist. Also das, was an Ort und Stelle steht, steht genau dort. Das hat Kafka aber noch gar nicht festgelegt gehabt. Auch da würde ich sagen, kann man sagen, ja, ist das nicht schlimm? Dann haben wir eine Ruine vorliegen und so weiter. Da würde ich ganz klar sagen, es kann eben viel interessanter sein, in der Ruine eines so wichtigen Autors wie Kafka sich aufzuhalten, als in einer abgeschleckten Hotellandschaft eines perfekt produzierenden Autors. Das eine kann extrem langweilig sein, das andere extrem spannend. Das ist völlig unabhängig von der Frage der vollkommenen Werkgestalt. Ja, die wollen wir gerade nicht erzeugen, sondern wir wollen eben zeigen, was Kafka an den Stellen umgetrieben hat. Und wo war er gerade, als er damit aufgehört hat, sich diesem Manuskript zu widmen? Er war zu dem Zeitpunkt eben sehr offen für die Frage etwa der Kapitelfolge.
Können Sie vielleicht noch mal ein Beispiel geben, wo innerhalb des Prozesses ist so eine Reihenfolge der Kapitel zum Beispiel, dann würden Sie sagen, auch wirklich inhaltlich wichtig? Also verschiedene Reihenfolgen, anders gesagt, ergeben wirklich verschiedene Aussagen. Ja. Ist das so?
Ja. Naja, ich meine, das Interessante ist ja, man kann erkennen, dass er das Kapitel Ende und das Kapitel Jemand muss Josef K. verleumdet haben, parallel mehr oder weniger konzipiert hat. Trotzdem wissen wir natürlich auch aus der literarischen Tradition, dass es durchaus Romantexte gibt, die mit dem Ende anfangen und dann in einer Art von Rückblick, teleskopartig, dann die Vorgeschichte explizieren. Das ist jetzt denkbar, nachdem er diese Reihenfolge zur Disposition gestellt hat. Diese ganzen Fragen sind Ihnen als Leser eigentlich überlassen und ich möchte mich davor hüten. Das hätte dann so eine pädagogische Funktion, dass ich sage, ja, ihr seid eigentlich zu blöd, um euch selber Gedanken dafür zu machen. Jetzt dekretiere ich das mal. Das ist die Abfolge und ihr habt das halt zu schlucken, weil ich mich unendlich viel besser auskenne als ihr. In diesem Dschungel, den wir da vor uns haben, kennen sich die Leute ohne dies nur sehr schlecht aus und im Grunde geht es darum, erstmal den Kopf ein bisschen frei zu bekommen für die Möglichkeiten, die darin liegen, wenn wir eben nicht lineare Prosa haben. Das ist immer in Deutschland natürlich auch von dem Hintergrund der Tatsache, dass der Roman sich bei uns durchgesetzt hat als so eine Art von entwicklungspsychologischem Dokument. Bildungsroman ist ja ein typischer deutsches Genus. Ja.
Das trifft ja auch auf die einzelnen Kapitel dann zu, nicht nur auf die Gesamtgestalt. seit der Ausgabe von Max Brod, der Erstausgabe von 1925, gibt es ja immer wieder dieses unvollendete Kapitelproblem. Also Max Brod unterscheidet vollendete Kapitel und unvollendete Kapitel. Auch die Ausgabe von Markham Paisley unterscheidet dann vollendete Kapitel und Fragmente. Mhm. Und Sie sagen jetzt einfach, das ist ganz unnötig?
Ja. Ja, also wir bestreiten natürlich damit nicht, dass es Kapitel gibt, die durchgestrichen sind und solche, die nicht durchgestrichen sind. Die Frage ist nur, wenn ich ein ganzes Projekt verabschiede, weil ich das nicht mehr weiter verfolge, was für einen Sinn hat es, dass ich sage, die Sachen, die durchgestrichen sind, aber komplett gut lesbar, weil sie sind in der Regel nur mit einem einfachen Diagonalstrich über die Seite durchgestrichen, die in irgendeine Gruft, die in der Editionsphilologie sagt man, in den textkritischen Apparat zu verbannen, den sehen Sie dann gar nicht, wenn Sie ein Taschenbuch kaufen. Und die anderen Sachen, die nicht gestrichen sind, dann zu edieren. Das ist irgendwie unsinnig, weil Sie nicht verstanden haben, dass es insgesamt auf dem Spiel steht, was hier überliefert worden ist.
Und aber man könnte doch sagen, der Wille des Autors war offensichtlich, siehe Durchstreichung.
Ja, das ist im Falle Kafkas eben ein extremes Problem, weil der Wille Kafkas, soweit man ihn irgendwie eruieren kann aus dem, was geschrieben worden ist von ihm selber, dazu war der, dass er es überhaupt ganz vernichten will. Insofern muss man sagen, wenn man dann schon sagt, man folgt diesem Willen nicht, es ganz zu vernichten, dann hat es irgendwie nur noch eine anekdotische Bedeutung, ob man die Sachen, die er streicht, ediert oder nicht. Denn faktisch ist durch diesen Entschluss, der ja auch sowas Double-Bind-mäßiges hat, Brod zu sagen, du sollst das alles verbrennen, ja, was du da von mir vorfindest, das hat der automatisch schon genau dasselbe Problem aufgeworfen. Wenn Sie das nicht tun, dann brauchen Sie auch gar nichts mehr zu edieren. Ja, Sie können es einfach auch verbrennen und dann lassen Sie es. Es ist interessant und insofern ist diese Frage, auch wenn Sie mal die Geschichten der Ausgaben sich anschauen, sehr kurios. Die erste Ausgabe von Brod von 1925 hatte im Anhang 2, 3 Kapitel, die laut Brod durchgestrichen waren, aber eben optimal abgeschlossen als Kapitel. Die hat er gedruckt. Er hat die Sachen, die nicht abgeschlossen waren, nicht gedruckt. In der nächsten Auflage hat er wieder 1, 2 Kapitel mehr dazu genommen, sodass er am Ende dann dem Textbestand nach, also in der letzten von ihm zu verantwortenden Redaktion, wirklich dann auch fast alles abgedruckt hat. Und es ist kurios, dass dann die Ausgabe von S. Fischer, von Paisley, die Sie erwähnen, als eine Ersatzausgabe der Brodausgabe circa 1/3 weniger Text hat als die Brodausgabe, weil wieder diesem komischen Prinzip gefolgt wird, dass Sachen, die gestrichen sind, dort nicht gedruckt werden. Also in der Textausgabe. Das funktioniert überhaupt gar nicht. Ja, das funktioniert schon deshalb nicht, weil Sie eben auch andere Texte Kafkas haben, die in der Handschrift gestrichen sind, deren Rezeptionsgeschichte aber ganz klar gezeigt hat, dass sie diese Texte brauchen, um überhaupt ein vernünftiges Kafka-Bild zu haben. Dieser berühmte Prometheus-Text, den Max Blumenberg in der Arbeit am Mythos auf den letzten 80 Seiten auslegt, der ist im Oxforder Oktavheft 27 gestrichen. Ja? Den könnten Sie in der Ausgabe dann gar nicht drucken, weil er gestrichen ist. Das ist ja lächerlich. Nein, es gibt eben hier, wie in jeder Werkstatt, gibt es Späne, ja? Es gibt interessante Sachen, die dadurch entstehen, dass jemand eine Sache erstmal hat liegen lassen. Und das ist genauso ein textkritischer Befund wie die Sachen, die poliert und chromartig daherkommen.
Haben denn jetzt Brod 1925 und Paisley 1990 dann einfach Kafka, würden Sie sagen, missverstanden oder steht dahinter eine Absicht, die Sie aber nicht teilen?
Naja, man muss die Sache wahrscheinlich aus verschiedenen Perspektiven beurteilen. Wenn man jetzt die gutwillige Perspektive einnimmt, dann muss man sagen, wir haben die Buchform mit unserem Verlagswesen, also Brod und Paisley, als eine Art von nicht hintergehbarer Bedingung. Dann muss ich damit einen Kompromiss schließen angesichts des Umstandes, dass ich hier eine Medientransformation praktiziere, nämlich aus Handschrift mit Entwurfscharakter, wo drunter und drüber geschrieben wird, wo Sachen einfach abgebrochen werden und dem Umstand, dass die Leute, wenn sie ein Buch in die Hand nehmen, sowas gerade nicht erwarten. Und das heißt, sie haben eigentlich versucht, sowas wie einen vollständigen Roman zu simulieren. Immer natürlich auch vielleicht ein bisschen so mit dieser frühromantischen Konzeption des Fragmentes spielen. Man kann den Heinrich von Ofterdingen durchaus lesen, obwohl wir wissen, es gibt einen zweiten Teil und der ist nicht ausgeführt. Da wissen wir, haben wir nur Berichte davon. Und in dem Zusammenhang haben sie wahrscheinlich ihr Bestes gegeben. Und an sich, finde ich, ist dagegen auch nichts zu sagen. Wenn sie über die Welt sich Vorstellungen bilden, auch als Kind beispielsweise, Spracherwerb, dann läuft es so, dass sie erstmal versuchen, Sachen möglichst praktisch sich hinzulegen, damit sie auch in kleinen Schritten an bestimmte Gegenstände rankommen. Das heißt, sie brauchen sowas wie ein einfaches Vorverständnis erstmal.
Ein Rahmen.
Ein Rahmen, ja. Und dann ist im Grunde jedes Mittelrecht, dann können Sie auch, wenn Sie sagen, der Prozess, Sie machen daraus eine Auswahl für Reader's Digest, ja, habe ich auch kein Problem damit. Wenn irgendein Junge im Zug sagt, er nimmt ein E-Book, ja, und hat eine völlig verstümmelte und völlig schwachsinnige, wie die ja meistens sind, schwachsinnige Version von diesem Text auf seinem Rechner. Und trotzdem gibt es sowas wie einen Kontakt, ja, zu dem, was ihm da begegnet. Dann wird dieser Kontakt automatisch dazu führen, dass, wenn er sich wirklich dafür interessiert, dass er auch genauer wissen will. Ist es jetzt nur ein Konstrukt oder ist es wirklich dann Kafka? Und dadurch entsteht sowas wie eine Differenzierung in der Wahrnehmung. Und deswegen kann ich auch nie gegen Leseausgaben polemisieren. Leseausgaben sind absolut nützlich, weil man an bestimmter Stelle überhaupt nur so an die Leute rankommt. Aber eine Leseausgabe ist was anderes als die Frage, wie archivieren Sie wirklich den Zustand eines Manuskriptes und stellen den vernünftig dar, dass die Leute das auch begreifen können. Das sind einfach funktional verschiedene Herangehensweisen. Das heißt jetzt nicht, dass ich denke, dass unsere Ausgabe nur was für Spezialisten ist. Wir haben ganz im Gegenteil die Erfahrung gemacht, dass extrem viele Schriftsteller die Ausgabe subskribiert haben. Gerade weil sie wissen wollen, wie hat der eigentlich geschrieben, wie hat er das gemacht, wie ist er da drauf gekommen. Das sind ja Sachen, die man sich oft nicht so richtig klar macht, dass gerade der Blick in die Genese, also in die Entstehung eines Textes, ja, viel lehrreicher für manche Leute ist, als eben der Blick dann in den abgeschlossenen Text später. Und insofern würde ich sagen, kann man weder Brod noch Paisley einen Vorwurf machen, dass sie das gemacht haben. Sie konnten innerhalb des Rahmens, innerhalb dessen sie gearbeitet haben, wahrscheinlich gar keine Alternative entwickeln. Wir haben halt einen verrückten Verlag und wir machen dann halt auch einen Backstein, also im Grunde ein Schuber, ist ja mehr ein Objekt, ja, ist ja eigentlich nicht ein richtiges Buch, ist ein Objekt. Und dann haben sie in diesem Objekt eben 16 Hefte von dem Umfang 4 Seiten bis zu dem Umfang 92 Seiten, ist alles drin.
Ja.
Und ein Beiheft, in dem erläutert wird, was wir machen, und eine CD-ROM, damit die Leute das auch durchsuchen können oder Sachen sich vergrößern können. Und das haben die sich damals nicht getraut, das so zu machen, weil ja. Sie haben auch immer damit gerechnet, ja, kaufen das die Leute? Ja? Wie reagiert die Öffentlichkeit da drauf und so weiter? Das war für uns eigentlich nie die Frage, weil die entscheidende Frage, die jeder Editor zu beantworten hat, ist die, kann er das verantworten? Wie viele Kompromisse muss er eingehen? Und bestimmte Kompromisse wäre ich nicht eingegangen. Es ist ja sowieso so, im positiven Sinne ist diese Ausgabe eine Zumutung, wenn man den Begriff richtig versteht. Ja, ich mute dem Leser zu, dass er eine ganze Menge an Verantwortung eigentlich für Komposition, für Kohärenz, für Vorstellung eigentlich von Zusammenhang selber poetisch entwickelt.
Also eine antiautoritäre Wissenschaft sozusagen.
Naja, antiautoritär, die Autorität gibt es schon, aber die liegt halt in der Schrift. Es ist nur so, dass der Umgang mit der Schrift, ja, der ist nicht unter die Autorität eines Diktates im Grunde gezwungen, sondern ich möchte sie eigentlich ermutigen, sich mit so einer Sache direkt auch zu beschäftigen. Und ich meine, stellen Sie sich mal vor, und das ist auch eine Sache, die etwa aus genau den Gründen, die wir ja jetzt besprochen haben, in den Ausgaben immer unterdrückt worden ist. Diese Verletzung der Ebenen, also etwa der Koordination, man hat einen allwissenden Erzähler, der im Grunde alles weiß, worauf es hinausläuft, der die Gegenstände anordnet, der sowas wie eine Garantie ist für eine Zeitabfolge. diese Subversion eigentlich unserer Voreinstellung, die kann man an sehr vielen Stellen innerhalb des Entwurfes erkennen. Aber eine der interessantesten ist am Ende. Normalerweise ist es ja so, dass die Tendenz der früheren Kafka-Forschung war, Josef K. als so eine Art von Spiegelbild von Kafka wahrzunehmen. Und in dieser Form, haben wir uns ja früher schon darüber unterhalten, wird sich das kaum aufrechterhalten lassen. Trotzdem ist natürlich die Trennung der Ebene des Autors von dem Erzählten, also der Person Josef K., die dort auf der Erzählebene beschrieben wird, eine zentrale Entscheidung, die am Anfang getroffen worden ist. Es wird über Josef K. und von Josef K. berichtet. Und ganz am Ende des Textes, als es um die Frage geht, eben wie scheidet Josef K. aus dem Leben, hat Kafka auch extrem viel in der Handschrift geändert. Und er hat dabei dann aber etwas gemacht, was singulär ist in diesem Entwurf. Er hat nämlich genau diese Ebene als Differenz fallen gelassen. Es steht also ganz am Ende in der Handschrift, die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Und dann kommen so emphatische Fragen. Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? Und dann in der Handschrift, ich hob die Hände und spreizte alle Finger. Das heißt, hier haben sie auf einmal wie die Sphäre der Autorschaft, die durch den Text hindurch bricht und diese Erzählerfunktion neutralisiert, eigentlich eliminiert, so muss man sagen. Sowohl Brod als auch Paisley haben an dieser Stelle einfach emendiert und haben er reingesetzt. Also er hob die Hände und spreizte alle Finger. Weil eben in dieser Ordnung, dass man das halt eben einfach eine normale Erzählung hat, ja, diese Fiktion, die wurde nicht preisgegeben. Und das ist deshalb auch besonders skandalös an dieser Stelle, weil man eben weiß, etwa aus dem Schreiben des Schlossromans, dass Kafka dort die ersten 50, 60 Seiten komplett in der Ich-Perspektive geschrieben hat und dann erst so ab Seite 60 rückwirkend alle Ichs in ein Er umgewandelt hat. Das heißt, es ging immer um die Frage, wie nah ist das, was da geschrieben wird, an denjenigen gekoppelt, der es erzählt. Ja? Und diese ja, extreme Irritation, dass sie auf einmal ihr etablierte Vorstellung, der Erzähler hält die Erzählfigur wie so eine Marionettenpuppe, ja, und die führt dann was auf, dass die hier durchbrochen wird. Das ist ein wichtiger Punkt, den man wahrnehmen muss und den können sie in dieser glattgebügelten Version, wo dann diese Konvention für höher erachtet wird, wie die Durchbrechung dieser Konvention, können sie einfach nicht mehr wahrnehmen.
Den man in einem Gedicht sicher nicht glätten würde, genau. Aber beim Roman denkt genau. Man dann, so funktionieren Romane.
Genau. Genau. Naja, es hängt halt natürlich damit zusammen, dass man beim Gedicht weiß, es ist ein ästhetisches Gebilde und ist nicht eigentlich primär ein Drehbuch oder so, ja, für unsere Vorstellung. Wir haben hier vorliegend Sprachgebilde. Es ist ja erstmal ein Sprachwerk, was sich in Schrift artikuliert, und zwar sehr emphatisch in Schrift artikuliert. Und Sie können daraus dann nicht einfach sowas wie die äußerliche Zutat eines idealen Produktes machen, sondern das ist eigentlich immer schon beides gleichzeitig. Es ist ein materielles und an diesem Materiellen sind so wie kleine Blitzerscheinungen Ideen wahrnehmbar, ja, von Handlungen Ideen wahrnehmbar, von Bezügen und so weiter. Aber das kommt im Schreiben und es ist nicht ablösbar von diesem Schreiben. Deswegen sind eben auch die Defekte im Schreiben so wichtig. Mhm. Also das, ich meine, es gibt viele Sachen, zum Beispiel können Sie erkennen, auch das ist ein Punkt, wo natürlich die Biografie Kafkas in dieses Manuskript unmittelbar eingreift. Karl Kraus hat es gerügt in der Fackel, dass die Prager nicht richtig Deutsch können. Und eines seiner Lieblingsbeispiele, die er dort auch aufgespießt hat, dass die Prager sagen, so wie man im Deutschen sagt, ich erinnere dich an das und das, sagen sie auch, ich vergaß an. Also ich vergaß an das Eierkochen. Oder ich vergaß an die Uhr zu stellen. Und Die Reichsdeutsche, Felice Bauer und Max Brod auch, der immer guckte, was kann man so im reichsdeutschen Markt publizieren, sagte, du musst es ändern, weil es wirkt irgendwie komisch, wie wenn du nicht richtig Deutsch kannst. Wir wissen, es ist Dialekt und hier bei uns schon okay, aber wenn man dann national auftreten will, dann muss man daran arbeiten. Und auch da können Sie sehen, dass Kafka dann an bestimmten Stellen, also etwa im Zusammenhang der sogenannten Türhütergeschichte vor dem Gesetz, da steht an einer Stelle Vergaß an. Und weil er gerade eben in der Zeit, das hat er auch Felice Bauer vorgelesen, dieses Stück, das kann man erkennen, weil es ja auch gefaltet im Unterschied zu den anderen in vier Teile, was hat es zusammengefaltet, aus dem Manuskript heraus mitgenommen und dann vorgelesen. Und man kann das sehr genau sich imaginieren dann, dass dann gesagt worden ist, ja, jetzt hast du schon wieder diesen Fehler gemacht. Und dann sehen Sie im Manuskript, dass er das durchstreicht, ja, und versucht, jetzt Hochdeutsch zu schreiben. Ja. Das sind alles Sachen, die für jemanden, der sich für Kafka interessiert, ja, wie solche Interventionen stattfinden und wie sich dann in der Sprache auch niederschlagen, unglaublich instruktiv sind. Ja. Auch, dass er dann später ab irgendeinem Zeitpunkt, 1917 rum, hat ihn das überhaupt nicht mehr interessiert. Da schreibt er nur noch Vergaß an und da wird nichts mehr korrigiert oder so, weil dann klar ist, er muss sich dem auch gar nicht anpassen.
Ja. Ja, also sehr schön finde ich ja auch diese Beobachtung, dass er anders schreibt, wenn er sich dem Ende einer Seite nähert.
Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das, ehrlich gesagt, gilt fast für jeden. Weil ob sie Kleist edieren oder ob sie Jakob Grimm oder Wilhelm Grimm edieren, ist völlig egal. Das Material der Seite übt automatisch bestimmte psychologische Zwänge aus. Also Sie merken beispielsweise, dass der Gedanke länger ist. Es geht in Windeseile. Sie sehen, Sie nähern sich dem Ende der Seite und man hat einen Widerwillen, einen Gedanken auseinanderzureißen, dadurch, dass man die Seite umwendet. Also versucht man, möglichst viel noch auf dieser Seite unterzubringen. Das heißt, in der Regel wird der Text gegen Ende zu immer dichter. Das macht so gut wie jeder, der viel schreibt. Genauso übrigens auch in der Zeile. In der Zeile sind ganz ähnliche Phänomene wahrzunehmen. Deswegen ist es ja auch so, und das kann man ja hier gut sehen, dass wenn die Zeile zum Ende zugeht, dann wird die Schrift immer nach rechts unten geneigt. Weil ich möchte nicht einen Bindestrich machen, ich möchte lieber das Wort noch ausschreiben. Ja? Das heißt, das sind psychophysische Mikroprozesse im Schreiben selber am Werk, die eben auch wiederum interessant sind zu beobachten. Ja? Auch das, finde ich, ist wichtig, dass man die Leute, die ja jetzt zunehmend von der Handschrift auf wegkommen, ja, mal darauf aufmerksam macht, was es überhaupt heißt, mit der Hand zu schreiben. Das ist auch nicht ganz so einfach heute mehr. Ja? Ich meine, es gibt jetzt auch Schulen in Amerika und wahrscheinlich schlimmerweise wird es hier auch dann mal irgendein Idiot auf die Vorstellung kommen, dass die Leute in der Schule gleich ihre Texte in den Computer eingeben. Das heißt aber, dass sie eigentlich nur noch ein indirektes Verhältnis zur Schrift haben. Ja? Wenn die Schrift aus meiner Hand direkt kommt und nicht auf dem Umweg über eine Tastatur und nicht immer in diskreten Einheiten, sondern als Fluss, dann ist die Hand ganz anders als an eine Inspiration gekoppelt und an Körperwahrnehmung als eben über eine Tastatur. Und die Kafka-Handschriften sind ein unglaublich interessantes Untersuchungsfeld für genau diese Untersuchung. Also auch die Frage, reflektiert er auch darüber, wie er etwa seine Initiale K, die ja extrem gut aussieht, ja, wenn er das schreibt, unglaublichen Schwung hat, ja, wie er das schreibt, wenn er an Felice Bauer schreibt. Denn im Brief gibt es dann einfach eine richtige Reflexion darauf, hast du jetzt mal, wir haben ein K gesehen, wie stolz das daherkommt. Ja, und das sind alles Fragen, wo Sie, wenn Sie das nur in einem Buchdruck sehen, dann wirkt es so, wie wenn Sie halt einem Blinden erklären, wie die Farbe Rot aussieht. Ja, sie können es nicht wahrnehmen, weil sie eben die Gestalt nicht sehen. Und die Gestalt ist nicht von der Mitteilung dort ablösbar. Das ist die Fiktion des Buchdrucks, dass sie das, was gemeint ist, ablösen können von dem, wie es erscheint. In Entwurfshandschriften gilt die einfach nicht. Deswegen muss man eigentlich immer diese Handschriften auch zeigen, damit die Leute sehen, worum es überhaupt geht.
Wenn es darum geht, so einen Text bekannt zu machen, aber andererseits auch der Entwurfshandschrift, wie auch immer man es bezeichnen will, treu zu bleiben, dem Autor treu zu bleiben, dann wird das ja nochmal eine besondere Schwierigkeit, wenn man jetzt das Medium wechselt. Bei der Hörspielbearbeitung geht es jetzt ins Medium Radio, das per se erstmal ein streng lineares Medium ist. Man kann nicht zwei Dinge gleichzeitig senden. Das heißt, die Kapitel werden auch zunächst in einer ganz bestimmten Reihenfolge gesendet werden, im Download dagegen später als CD. Kann sich dann natürlich auch jeder seine eigene Reihenfolge zurechtmachen. Wie sehen Sie denn das? Führen unterschiedliche Medien, würden Sie sagen, notwendig zu unterschiedlichen Arten der Darstellung?
Naja, das allgemeine Problem der Edition ist ja das Problem der Übersetzung schon von immer gewesen. Wir bräuchten eigentlich gar keine Edition, wenn das, was überliefert ist, per se schon klar und eindeutig ist. Also muss man doch auf irgendeine Art und Weise diese Übersetzungstätigkeit mögen, sonst mögen sie auch keine Edition. Ich habe ja schon gesagt, bei uns in der Ausgabe haben wir auf der einen Seite das Faksimile und auf der direkt gegenüberliegenden Seite eine typografische Transkription. Die versucht standgenau zu sein, das heißt, die Zeilen sind exakt genauso lang. Jetzt nicht im Zentimeter, sondern sie enthalten genau dieselben Buchstaben und so weiter. Aber sie enthalten beispielsweise schon nicht die Ligaturen, die Verbindung zwischen den einzelnen Buchstaben, die in der Handschrift da sind. Denn Kafka hat ja nicht Blockschrift geschrieben, sondern er hat natürlich Wörter verbunden innen drin. Insofern ist das immer schon auch eine Veränderung. So wie jede Übersetzung vom Englischen ins Deutsche nicht eins zu eins das Englische ins Deutsche übersetzt, sondern wir bieten eine Möglichkeit, um das Englische dann besser zu verstehen, wenn wir es ins Deutsche übersetzen. Und wir bieten mit unserer Transkription eine Möglichkeit, das, was wir in der Handschrift sehen, besser zu verstehen. Das ist der Anspruch. Deswegen kann man nur generell offen sein für andere Formen der Übersetzung. Das heißt, wenn jemand die Vorstellung hat, dass er es eben lautlich übersetzen muss, und das ist mir relativ naheliegend, weil manche Sachen verstehe ich tatsächlich auch erst richtig, wenn ich sie laut lese. Das ist eine Erfahrung, dass jeder, der ein bisschen in Sprache irgendwie arbeitet, kriegt das mit. Man versteht manchmal auch erst, was man gesagt hat, wenn man es hinterher nochmal hört, etwa. Ja, ist auch so eine Erfahrung. Und dann würde ich sagen, ist jede Art der Einrichtung, um es sprechen zu können, völlig legitim. Ja, es werden wahrscheinlich eben auch sehr extreme Resultate dabei rauskommen. Ja, aber es führt dazu, dass man neugierig wird und dann eben auch wiederum zurückgeführt wird an die Quelle. Es ist ja immer die Frage, soll sich das dann an dessen Stelle setzen oder tritt es supplementär dazu? Das Schlimme bei den schlechten Editionen war immer, dass die Editionen sich anstelle des vorliegenden überlieferten Materials setzen. Und es wäre eben auch schlecht, wenn etwa der Film oder die Hörspielversion oder von mir aus die Oper sich anstelle des ursprünglichen Materials setzt. Das ist eigentlich eher eine Perspektive auf einen bestimmten literarischen Zusammenhang, die eben eine Übersetzung partiell darbietet. Es wäre auch meine Hoffnung natürlich, dass wir so eine Art von Medienkonvergenz dann hinbekommen und nicht Medienkonkurrenz. Die Medienkonkurrenz ist sowieso da, aber eigentlich sind meine Erfahrungen die, dass es dazu führt, dass die Leute beide Aspekte, also Laut und Schrift, eigentlich immer gleichzeitig auch an sich ranlassen. Ja, sind ja auch beides Körpererfahrungen. Ich finde, das ist wichtig. Wir kriegen das eben heute durch diese ganze digitale Gurkerei, ja, sind Fragen der Körpererfahrung immer weiter in Entfernung gerückt. Und Literatur hat extrem mit Körpererfahrung zu tun. Das kann man gerade bei Kafka eben sehr gut wahrnehmen. Sie müssen bedenken, Kafka hat den Satz, den sein Vater geäußert hat, ich werde dich zerreißen wie ein Fisch, den hat er als eine Art von Gestalt gewordenes Urteil an seinem eigenen Körper sich vollziehen sehen. Da hat er darüber im Brief an den Vater reflektiert und in eben einer Aufzeichnung in der Nacht, als ihm mitgeteilt worden ist, dass er Lungentuberkulose hat, er gesagt, dieser Satz hat mich sozusagen so von innen heraus als geäußerter Satz in meinem Körper, hat er sich ausgewirkt wie eine Axt. Und Felice Bauer und der Vater sind sowas wie die Welt. Das ist sozusagen der eine Pol, der reißt, und das andere ist sein Schreiben. Und dazwischen wird er jetzt zerrissen. Und die Wunde dieser Lungentuberkulose ist nichts anderes als der Vollzug dieses Urteils. Es hat eben ganz große Analogie zu dem Urteil, am Ende der Erzählung das Urteil, wo der Vater diesen völlig verrückten Satz sagt, ich verurteile dich zum Tod des Ertrinkens, und dann geht er aus dem Haus raus und stürzt sich dann aus der Brücke. Man sagt was und am Körper vollzieht es sich. Das ist eine sehr direkte Verknüpfung zwischen Körperwahrnehmung und Sprache. Ja? Und die muss immer gestärkt werden, weil ich persönlich nicht der Meinung bin, dass die Menschen ihr Selbstbewusstsein haben ohne diese Körpererfahrung. Ja? Also reine Monaden, die eigentlich keine Extension mehr haben, ja, werden auch kein Selbstbewusstsein mehr haben. Das sind ganz wichtige Fragen, die auch im Moment halt auf dem Spiel stehen, weil viele Leute sich von diesen digitalen Sachen Hoffnungen machen, die dann später halt wirklich zerplatzen werden. Ja. Es sind eben schon die Fragen, wie kann man wirklich gute Texte schreiben, wenn man eigentlich keine Handschrift mehr hat.
Ich finde ja auch, dass ein Text, den man selbst schreibt, ja ohnehin immer in dieser Spannung zwischen dem Oralen und dem Geschriebenen sich bewegt, weil entweder hört man ihn im Kopf oder man liest ihn probeweise jemandem vor, wie das Kafka ja auch getan hat, teilweise auch in Lachen ausgebrochen ist über seine eigenen Texte. Also sozusagen, das sind ja ein bisschen auch wie zwei Seiten einer Medaille.
Absolut. Ja, das kann man eben ganz gut erkennen, weil ja zum Teil über das Vorlesen von Texten sowas wie eine ja so fast mystische Erfahrung von Reinkarnation stattfinden. Also er hat ja mehrfach Kleist Kohlhaas vorgelesen, ja, und hat jedes Mal dann bekundet, wie nah er eigentlich Kleist gekommen ist beim Akt dieses Vorlesens. Also nicht der stillen Lektüre zu Hause oder so, sondern ich ergreife die Stimme des Erzählers, mache mich mit der identisch, und indem ich das tue, komme ich in ein Feld hinein, bei dem etwas sich an mir und in mir vollzieht, was nicht einfach nur eine Funktion meines Selbst ist. Ja, sondern es ist dann eher sowas eben wie halt eine Reinkarnation. Ja. Also ich rede jetzt nicht sozusagen Rudolf Steiner-mäßig, das fand er ja eher witzig und ich finde das auch eher witzig, sondern es ist eben tatsächlich sowas, dass sich über die Sprache, über die Art, wie jemand formuliert hat, ja, kommt sowas rüber wie so ein Schwingungsraum, in dem man dann auf einmal merkt, das ist jetzt, bin jetzt nicht nur ich, was ich da höre, sondern da vollzieht sich noch irgendwie was anderes. Und wenn Erzähler gut sind und Vorleser, dann kommt man immer an diesen Punkt, wo man das auch wahrnimmt. Auch dann wiederum als Zuhörer. Ja? Und das scheint mir eben auch eine ganz zentrale ästhetische Erfahrung zu sein. Ja? Also nicht nur eine, wo man sagen kann, ja, die kann man auch nicht machen, sondern wenn man die nicht gemacht hat im Leben, dann würde ich sagen, hat man ernsthaft was verpasst.
Kafkas Prozess als Handschrift. Mit Roland Reuß, Herausgeber der historisch-kritischen Franz-Kafka-Ausgabe im Verlag Strömfeld Roter Stern, sprach Julian Döpp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Herbert Kapfer.